Einen wunderschönen guten Tag, Servus, hier ist Sani. Herzlich willkommen heute am 26. April 2022 zur 672. Folge Verbinde die Punkte Muskelspiele, mein heutiges schlechtes Wortspiel. Ja, da war einiges geboten die letzten Tage, wenn wir auf die sozialen Medien blicken zum Beispiel, wenn wir nach Frankreich blicken, aber auch sonst gab es die ein oder andere Meldung, die durchaus sehr bemerkenswert war, wie immer. Und ja, so schauen wir uns auch heute dieses globale Theaterstück mal wieder an. Wie immer macht sich die eigenen Gedanken. Ich kratze ja, ja, wie bekannt, nur an der Oberfläche. Ja, starten wir mit den Meldungen und beginnen beim, ja, leidigen Thema, möchte der eine oder andere sagen, der allgemein stattfindenden Geldentwertung. Die Ära eines finanziellen Fiat-Dollar-Standards geht zu Ende, heißt es hier bei Silverhedge. Eine Sache, die wir immer wieder ansprechen. Die Welt bewegt sich, ja, das eine Land schneller, das andere Land etwas gemäßigter auf eine Hyperinflation zu. Ich denke, das ist den meisten inzwischen schon klar geworden. Und ja, gerade die Vormachtstellung des Dollars, des Petrodollars, scheint in diesen Tagen zu schwinden. Ein großes Thema natürlich da die Russland-Sanktionen, die einiges Tage gebracht haben. Und ja, es wird den Menschen mehr und mehr gezeigt, was denn tatsächlich mit seinen Werten in einem Fiat-Finanzsystem passiert. Und ja, dem Mensch wird es genommen. Und wer es am Ende bekommt, ja, gerade in Deutschland, sollte auch das den meisten schon gewahr sein. Inflation und Mehrwertsteuer. Staat kassiert 73,6 Milliarden Euro. Das sind 34,3% mehr als im Vorjahreszeitraum. Also wer hier immer behauptet, dem Staat geht es schlecht, der fühlt sich hier auch eines Besseren belehrt, möchte man sagen. Wir blicken auf den in Quarantäne in den USA befindlichen deutschen Finanzminister. Wegen Folgen des Ukraine-Krieges. Finanzminister Lindner plant fast 40 Milliarden Euro zusätzliche Schulden. Ja, wir müssen ja das Gute in der Ukraine weiter finanzieren und freuen uns dann natürlich, wenn wir unseren finanziellen Beitrag leisten dürfen. Was mit den deutschen Geldern passiert, ist eigentlich relativ egal. Hauptsache der Deutsche hat es nicht. Ich weiß nicht, irgendein Politiker war es. Was? Nicht Fischer damals? Ich weiß es nicht. Der diesen Satz geprägt hat. Auch das eine Sache, die den Menschen mehr und mehr, ja, klar werden soll. Viele, viele haben ja in der Hoffnung hier die SPD, die Grünen, die FDP gewählt, dass es endlich, endlich besser wird. Ja, bewertet es selber, wie sich die Dinge im letzten halben Jahr verändert haben. So, die Bundesregierung bereitet die Öffentlichkeit auf eine Rezession vor. Man senkt die Wachstumsprognose. Es wird nicht das letzte Mal im laufenden Jahr sein, heißt es hier. Also auch hier ganz klare Zeichen, dass es ja finanziell und wirtschaftlich nicht nur mit Deutschland bergab geht. Und ja, ein Beispiel dafür, was denn mit den deutschen Geldern so alles passiert. Nicht alles fließt ins Ausland, keine Angst. Hier heißt es, sanftes Zellenlicht für Gefangene kostet Berlin 800.000 Euro. Ja, die Lampen in den Zellen waren zu grell. Der ein oder andere hat hier Folter gerufen und da muss man natürlich gleich intervenieren und auch da zahlt der Deutsche ja immer wieder gerne. Gerade wenn man sich anschaut, wie denn die Verhältnisse in deutschen Gefängnissen anschauen. Auch da sehr, sehr interessant. Ja, Konjunkturprognose ist gesenkt, haben wir gesehen. Habeck rechnet mit hoher Inflation. Auch das eine Sache, die niemanden wundert in diesen Tagen. Und ja, ich habe es in der letzten Sendung bereits angedeutet, die Chefin des Internationalen Währungsfonds hat sich verplappert. Wir kennen die Effekte des übermäßigen Gelddruckens nicht. Ja, man gibt es inzwischen offen zu und viele, viele sehen diese Entwicklung, eine hohe Inflation oder sogar eine am Horizont auftauchende Hyperinflation als eine unausweichliche Schicksalsangelegenheit, die niemand entfliehen kann. Ich denke, es gibt durchaus den ein oder anderen Ausweg für den Einzelnen. Und ja, dazu eine Meldung aus der Zentralafrikanischen Republik. Das erste afrikanische Land nimmt nun den Bitcoin als offizielle Währung an. Also sie hatten El Salvador als das allererste Land in Mittelamerika. Und da gab es inzwischen ja schon das ein oder andere weitere Land, auch ja, amerikanische Bundesstaaten, die Russen zum Beispiel. Und ja, nun ganz offiziell die Zentralafrikanische Republik, das nächste Land, in dem man ganz ja, legal und offiziell mit dem Bitcoin zahlen darf. So, auch in Europa, wo ja einige Versuche gestartet wurden, den Bitcoin, wie auch immer man sich das vorstellt, tatsächlich zu verbieten oder unmöglich zu machen, gibt es trotzdem Bewegungen. So darf man zum Beispiel nun beim Mediamarkt, der ein oder andere wird ihn auch kennen, ebenfalls nicht mit Bitcoin zahlen, sondern beim Mediamarkt werden jetzt Bitcoin-Automaten aufgestellt. So wird es nun berichtet aus 12 österreichischen Mediamarkt-Filialen. Also auch hier sehen wir Schritt für Schritt, wie sich die Dinge entfalten. Es gibt natürlich auch hier nichts zu sehen. Wir bleiben in der EU und dort wurde in den letzten Tagen eine neue Urheberrechtsreform beschlossen. Europäischer Gerichtshof lässt Upload-Filter zu, heißt es hier, gegen die Urheberrechtsrichtlinie, so muss es heißen, waren einst 10.000 auf die Straße gegangen, aus Angst um die Meinungsfreiheit. Eine Klage Polens am Europäischen Gerichtshof ist nun gescheitert. Ja, die Meinungsfreiheit hat sich ja mit Corona verabschiedet, würde der ein oder andere sagen. Ein weiteres Gesetz, das in der EU beschlossen wurde, ist das Digital Services Act. EU beschließt härtere Regulierungen von Online-Plattformen. Ja, man ermöglicht die schnellere Löschung von illegalen Inhalten und sogenannter Hassrede. Gerichte werden ausgehebelt und Plattformen in grundrechtssensiblen Fragen zur unmittelbaren Ausführung von behördlichen Anordnungen verpflichtet. Alles ganz normal. Auch hier schreit der ein oder andere sogar ja Meinungsdiktatur. Allerdings ja kommen diese Rufe natürlich nur von den Schwurblern und Verschwörungstheoretikern. Ja, und hier nochmal weniger Hass im Netz. Hass und Hetze muss es heißen. Was sich mit dem neuen EU-Digitalgesetz ändert? Ja, man versucht die Meinung weiter zu kontrollieren, sieht aber, dass das mehr und mehr unmöglich wird. Und da ist natürlich ein großer, großer Schritt in den letzten oder gestern besser gesagt passiert. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Bleiben wir kurz noch bei der EU. EU-Milliardenauftrag an British Telekom auf dem Prüfstand. Protestbrief an von der Leyen. Ja, auch da mal wieder kurze Wege, wenn es darum geht, ja, die entsprechenden Persönchen an der Spitze ja, ihren Vorteil zu verschaffen. Dass eine Einschränkung der Meinungsfreiheit oft nicht nur ja, mit Zensur einhergeht, sondern vor allem auch mit Überwachung, sehen wir auch wieder. Hier eine Meldung aus den Vereinigten Staaten. Eine amerikanische Firma, die Mobiltelefone trackt, also verfolgt, hat nun gezeigt, dass sie durchaus über eine große Macht verfügt, wenn es um Überwachung geht. Und ja, man hat sogar die CIA und die NSA ausgespäht. Immer wieder Artikel zum Schmunzeln, wie ich finde. In Nigeria, zurück in Afrika, hat man die Mobiltelefone von 73 Millionen Menschen blockiert. Das Ganze in einem sogenannten Sicherheits-Clampdown, würde ich jetzt übersetzen, als Notfall, ganz frei, sagen wir es mal so. Und auch hier zeigt sich natürlich, wie der Staat immer wieder oder die Staaten immer wieder in die Privatsphäre der Menschen eingreifen und das vor allem in einer digitalisierten Welt immer, immer leichter wird. Und auch hier gilt es natürlich, sich vor gewissen Einflüssen zu schützen. Auch da gibt es die ein oder andere Methode, wie ich finde. So, Und damit kommen wir ja wohl zum größten Thema des gestrigen Tages. Ja, eventuell die letzte Einmischung von Twitter in die Meinungsfreiheit der Menschen. Wir werden sehen, wie sich das unter Musk weiterentwickelt. Twitter verbietet klimaskeptische Werbeanzeigen. Ja, wer sich gegen das Klima und dessen Änderung, dessen Wandel äußert, der hat natürlich auch nichts auf Twitter zu suchen. So zumindest die Meinung von vielen, die auch bei Twitter eine gewisse politische Agenda verfolgen, sage ich mal. Und ja, genau diese politische Agenda ist es, die in den letzten Tagen erheblich unter Beschuss geraten ist. Und ja, da kam es zur Interaktion oder ja, zur Einmischung von Elon Musk, der nun, es ist offiziell, Twitter tatsächlich gekauft hat und ja, der unterstützt wird vom Twitter-Gründer Jack Dorsey. Er reagiert auf den Versuch von Elon Musk hier an Twitter zu übernehmen. Elon ist die Lösung, der ich vertraue. Also im Hintergrund wird gemunkelt, dass es hier gewisse Kräfte gibt, die durch gewisse Einmischungen es geschafft haben, hier Einzelpersonen umzudrehen. Wir sprechen von Jack Dorsey, wir sprechen von Elon Musk und noch dem einen oder anderen, der sich eventuell hier einen weißen Hut aufgesetzt hat. Alles natürlich krudeste Verschwörungstheorien. Kommen wir zu Verschwörungstheorien. Und ich habe es immer wieder angedeutet, dass ich zumindest Elon Musk durchaus mit Vorsicht genieße. Da gab es ja die Geschichte rund um Neuralink zum Beispiel. Und ja, wir werden sehen, wie sich Elon Musk und seine Taten vor allem in die Geschichte einfügen werden. Es gibt ein Buch, das geschrieben von einem alten Bekannten, Werner von Braun, im Jahr 1953, glaube ich, erschienen ist, trägt den Namen The Mars Project, also das Mars-Projekt. Und der Titelheld trägt den Namen Elon. Also hier heißt es, Elon Musks Vorname kommt in einem Buch von 1953 vor, in dem es darum geht, den Mars zu kolonisieren. Und ja, ist nicht das eins der Ziele, die Elon Musk hier hat? Also, welche Rolle hier Elon Musk tatsächlich in diesem großen Spiel spielt, ob er den Guten gibt, den Wolfs in Schafspelz sozusagen, ob er gedreht wurde oder ob er von Anfang an eigentlich eine positive Rolle gespielt hat, sich allerdings in sinistrere Kreise begeben hat, um diese zu unterwandern. Eventuell werden wir es niemals erfahren. Wir schauen uns an, was uns die Geschichte weiter zeigt. Ja. Und dann ging's dahin mit Twitter, sage ich mal. Die letzten Tage ein bisschen zusammengefasst. Elon Musk hat den Plan B nun gestartet, um innerhalb von 10 Tagen, diese 10 Tage werden wir heute auch nochmal betrachten, die Kontrolle über Twitter zu erlangen. Und beim Vorstand von Twitter hat man sich ja die letzte Woche eher unwillig gegeben. Dann ging es dazu über, dass man ernsthaft darüber nachgedacht hat, ob man Elon Musks Angebot annimmt. Und ja, dann hieß es gestern, der Deal könnte noch diese Woche finalisiert werden. Hier nochmal auf Deutsch, Twitter erwärmt sich für Musks Übernahmeangebot. Ja, der Deal wurde wahrscheinlicher. Und da war das Geschrei schon groß. Wie gesagt, viele Angestellte haben schon angekündigt, den Konzern verlassen zu wollen. Viele Prominente auch haben angekündigt, Twitter als soziales Netzwerk zu verlassen. Und ja, irgendwann war doch Elon Musk mal der Gute. Und was bei dieser Diskussion immer wieder ein bisschen vergessen wird, wenn ein Bill Gates zum Beispiel Ackerland im großen Stil in den Vereinigten Staaten kauft, kein Problem. Wenn hier Obama in Hawaii große Teile kauft, kein Problem. Wenn ein Jeff Bezos die Washington Post kauft, kein Problem. Wenn allerdings ein Elon Musk nun hier für die Redefreiheit Twitter übernehmen möchte, ja, großer Aufschrei. Und das fällt sogar bei der Welt auf. Nur Pseudoliberale leiden an der Meinungsfreiheit. Ja, Meinungsfreiheit bedeutet eben auch, dass Menschen, die ich nicht mag, sagen dürfen, was mir nicht gefällt. Aber das ist ja bei gewissen Teilen der Bevölkerung so noch nicht ganz angekommen. Ja, dann hieß es gestern, die Aktie steigt, Twitter-Übernahme durch Elon Musk offenbar auf der Zielgeraden. Und ja, es ging schnell. Elon Musk kauft, Twitter kapituliert. Und ja, wir werden sehen, wie diese ganze Geschichte fortgeführt wird. Nochmal hier Twitter, stimmt zu, hier von Elon Musk gekauft zu werden. Und ja, man verkündet die Übernahme durch Elon. Ja, einiges los gestern am Montag, wie gesagt, Milliardendeal perfekt. Elon Musk kauft Twitter und das war ja für mich eine wunderbare Gelegenheit, meinen Twitter-Account mal wieder anzuschauen. Ich war nicht gesperrt, mein Account wurde nicht gelöscht. Ich konnte mich jetzt über ein Jahr nicht einloggen, beziehungsweise konnte ich mich vor einem Jahr nicht einloggen. Habe es dann die darauffolgenden Monate immer wieder mal probiert und es jetzt das letzte halbe Jahr tatsächlich sein lassen. Gestern habe ich es probiert und ging wieder. Ich komme gleich drauf. Hier noch ein Tweet von Elon Musk selbst. Ich hoffe, dass sogar meine schlimmsten Kritiker auf Twitter bleiben werden, weil genau das freie Rede bedeutet. Wie gesagt, das, was hier Elon Musk darstellt und fordert, eben, dass es soziale Netzwerke geben muss, in der die freie Rede geachtet wird, ist eine Sache, die man ja nicht kritisieren kann, zumindest von meiner Seite nicht. Welche Motive da wirklich im Hintergrund mitspielen, weiß ich nicht. Allerdings, wenn wir eben die Taten betrachten, dann ist es durchaus etwas Positives, was Elon Musk da zumindest den sozialen Medien gebracht hat. Wir hatten ja in der letzten Sendung eine Meldung, in der er sich gegen die These ausgesprochen hat, dass die Erde überbevölkert ist. Auch das durchaus etwas, was ihn ja beim einen oder anderen sympathisch wirken lässt. Ja, Hashtag Aufschrei. Der Hashtag Leaving Twitter, also ich verlasse Twitter, trendet nun, da Elon Musk hier eben die Plattform gekauft hat. Also viele, viele Menschen machen da nicht mehr mit. Man ist ja getrieben, sage ich mal. Auch das ist ja eine Sache. In den letzten Wochen, wir haben zum Beispiel gesehen, dass CNN Plus eingestellt wurde. Wir haben die Vorwürfe gegen Disney gesehen. Und nun ja der Niedergang von Woke Twitter sozusagen. Irgendwas ist da im Busch und etwas, was das Leben eines linken, politisch korrekten Menschen in der westlichen Welt durchaus erschwert. Ich will mein Twitter zurück. Nun gut, und hier haben wir ihn, den Aufschrei, ja, besser kann man ihn nicht darstellen. Die Schmelze ist glorreich. Demokraten, Gangster und Faschisten reagieren auf den Kauf von Twitter durch Elon Musk mit einer vorhersehbaren Wut. Ja, und diese Wut, wie gesagt, welches Meme könnte das besser auffangen? Ich habe mir das gleich zum Profilbild gemacht. Hier ist er, SunnyVDP, wieder auf Twitter. Und ja, mal schauen, was uns diese Plattform die nächsten Monate bringen wird. Es gab ja gewisse Gerüchte, dass auch Donald Trump sofort wieder auf Twitter kommt. Dem ist nicht so, wenn man gewissen Meldungen und seinen Aussagen Glauben schenken darf. Er möchte lieber auf Truth Social bleiben, seiner Plattform. Und ja, was erleben wir hier? Truth Social, durchaus eine Plattform, die ja in Konkurrenz zu Twitter zu setzen ist. Allerdings erreichten wir dort nur diejenigen, die eh schon unserer Meinung sind, denke ich. Und die Meinungsvielfalt auf Twitter ist durchaus etwas, was ich persönlich schätze. Ich habe Twitter tatsächlich ein bisschen vermisst, weil es da immer wieder hin und her geht und immer was zum Schmunzeln geboten ist. Und ja, ihr wisst, ich mag nicht nur meinen Humor, sondern auch den anderer Menschen. Ja, hier nochmal ein Artikel von den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Elon Musk übernimmt Twitter und will die Zensur beenden. Der reichste Mann der Welt, Elon Musk, hat künftig beim Kurznachrichtendienst Twitter das Sagen. Musk will die Zensur beenden und Algorithmen offenlegen. Ja, zum reichsten Mann der Welt natürlich gibt es bessere Lösungen, als hier den nächsten Oligarchen um Erlaubnis fragen zu müssen, was man denn sagen darf. Viele haben sich darüber aufgeregt, dass hier Oligarchen oder ein Oligarch nun Twitter übernimmt und ja, bleiben nun auf Instagram, Facebook und WhatsApp. Auch das ein Witz dieser Geschichte. Und ja, hier heißt es, Elon Musk hat wirtschaftliche Gründe außen vor gelassen, als er Twitter gekauft hat. Er möchte eine öffentliche Plattform kreieren, der maximal vertraut werden kann und die ja, jeden zulässt und vor allem auch die Meinung eines jeden Einzelnen zulässt. Interessante Meldung hier, Twitter sperrt nun Produktveränderungen, nachdem man hier das Angebot von Musk angenommen hat. Wird sehr interessant, was passiert mit den Twitter-Algorithmen, was passiert mit den ja wohl künstlichen Intelligenzen, die da auch für den ein oder anderen Zensurversuch wohl verantwortlich sind. Wie gesagt, wird eine sehr, sehr interessante Zeit jetzt auf Twitter werden. So, dann immer wieder die Fehde zwischen Elon Musk und Bill Gates. Elon Musk sagt weitermachen und macht sich auf Twitter über Bill Gates lustig. Ja, ganz schlaffer Witz. Elon Musk verhöhnt Bill Gates und da gibt es ja dieses wunderbare Emoji hier von schwangeren Männern. Und ja, ich denke, das muss ich jetzt nicht hier weiterführen. Bill Gates immer wieder im Zentrum gewisser Kritik, wie gesagt. Er war involviert von vorne bis hinten in der Corona-Krise, ob es nun um die Vorbereitung ging, das Event 201, ob es noch Forderungen nach Tests, nach Impfungen, nach Lockdowns und so weiter ging. Und ja, nun die zweite schon angesprochen, die Käufe von amerikanischem Farmland, die durchaus nicht weniger beunruhigend sind, meines Erachtens. So, Elon Musk als Twitter-Troll, Bill Gates ist zu dick. Ja, dass da natürlich ein bisschen mehr dahinter steckt, sollte auch klar sein. Angebliche Tesla-Leerverkäufe, Elon Musk giftig gegen Bill Gates. Ja. Bill Gates hat wohl darauf gewettet, dass die Tesla-Aktie abstürzt. Das ist eine Sache, die Elon Musk natürlich nicht allzu sehr geschmeckt hat. Aber diese Fehde geht ja schon seit längerem. Und ja, nun hat Elon Musk es abgelehnt, sich mit Bill Gates auf einem ja, Klimawandeltreffen zu unterhalten. Und ja, vieles, was hier die woke Welt, die politisch korrekte Welt als Wahrheit ansieht, wird von Elon Musk weiter nicht angenommen. Und das schmeckt natürlich vielen, vielen Menschen nicht. Wie gesagt, ich will Elon Musk nicht in den Himmel hochheben, aber ich sehe ihn als einen durchaus interessanten Spieler auf unserer Bühne. Und ja, wir werden sehen, was er uns bringt. So, Beamte der Biden-Administration sind verängstigt, dass Elon Musk Donald Trump erlauben wird, auf Twitter zurückzukehren. Das habe ich schon angesprochen. Es gibt auch die Forderung, andere Kanäle wieder zuzulassen. Ein Video auf Twitter ruft dazu auf, oder ruft Elon Musk dazu auf, hier prominente Konservative wieder zuzulassen. Unter anderem Präsident Trump, Tucker Carlson, James O'Keefe, Alex Jones, Babylon Bee und Jim Hoft. Ja, wir werden sehen. Der ein oder andere scheint gar nicht interessiert daran zu sein, auf Twitter zurückzukehren. Unter anderem Donald Trump. Dieser will nicht zu Twitter zurück, heißt es hier. Elon Musk übernimmt Twitter und will den Kurznachrichtendienst von der Börse nehmen. Der frühere US-Präsident Donald Trump will derweil bei seinem eigenen Twitter-Klon Truth Social bleiben. Ja, wir werden sehen. Truth Social ja weiterhin nur in den Vereinigten Staaten zu erreichen. Bleiben wir kurz bei Donald Trump. Ein Richter in New York hat nun entschieden, dass Trump 10.000 US-Dollar pro Tag zahlen muss, an dem er sich weigert, hier gewisse Dokumente an einen oder an den Staatsanwalt von New York zu übergeben. Hier geht es weiterhin um die Steuergeschichte von Donald Trump. Und ja, eine weitere Kampagne gegen Trump wird geführt, wenn es um die Wahl 2020 geht. Mitarbeiter und Verbündete von Donald Trump haben im Geheimen daran gearbeitet, die Wahl 2020 ungültig zu machen. Und das wird nun in neuen Textnachrichten bekannt gemacht. Ja, Stichwort Wahlbetrug wird uns im Laufe der Sendung auch nochmal begleiten. Und dazu wurde nun ein Trailer veröffentlicht von einem Film, der heißt 2000 Mules, also 2000 Maulwürfe. Ja, der Film, auf den wir alle gewartet haben und um was es hier tatsächlich geht. Hier nochmal bei The Gateway Pundit. Ein zweiter exklusiver Trailer wurde nun veröffentlicht und er zeigt, wie die Wahl 2020 manipuliert und gestohlen wurde. Also die Beweise liegen weiterhin auf dem Tisch. Fraglich, wann das tatsächlich strafrechtliche Konsequenzen haben wird. Und hier noch ein weiterer Artikel, alle Artikel wie immer, auf meiner Homepage verbindetdie.de. Hier heißt es, dass oder die Entblößung des amerikanischen Stimmzettel-Fälschungskartells. Ja, hier findet man den ersten von 5 Artikeln, die wirklich belegen, wie diese Wahl 2020 von Donald Trump gestohlen wurde. Also von Biden gestohlen wurde, so rum. So, wie gesagt, Wahlbetrug nicht nur in den Vereinigten Staaten ein Thema. Und ja, der Gouverneur von Florida hat nun eine neue Polizeieinheit kreiert, die sich ausschließlich um Wahlbetrug kümmern soll. Also, das ist ein Thema, das in den USA beim einen oder anderen zu einer gewissen Sensibilisierung geführt hat. So, auch in Georgia, Nachbarstaat von Florida, gibt es nun Vorladungen. Hier sind wohl weitere Beweise aufgetaucht, dass auch in Georgia ein Wahlbetrug stattgefunden hat. Also auch hier geht's langsam voran. Der ehemalige Chef der amerikanischen Geheimdienste, John Ratcliffe, hat sich geäußert. Die Trump-Russia-Collusion ist eine Verschwörung. Die gesamte Anwaltskanzlei Perkins Coie könnte angeklagt werden. Also auch da mehr und mehr offengelegte Verbindungen zu den Clintons. Und auch Durham hat sich mal wieder gemeldet und hat ebenfalls Vorladungen ausgesandt, die sich an die Clinton-Kampagne und das Demokratische Nationale Komitee richten. Ja, eine Sache, die man dann ja immer noch im Hintergrund haben sollte, ist jetzt die wohl bald anstehende Auslieferung von Julian Assange, der gerade, wenn es um die Clinton-Kampagne und um das Demokratische Komitee geht, einiges zu erzählen hat. So scheint es zumindest. Und ja, eine weitere Meldung über Durham. Er hat hunderte von E-Mails zwischen Fusion GPS und Reportern. Also auch die Medien sind wohl involviert, wenn es darum ging, hier Donald Trump nicht ins Amt kommen zu lassen. Und ja, die Schuld der Medien bei dem, was sich momentan auf unserer Weltbühne abspielt, ist wohl nicht zu gering einzuschätzen. Es gibt viele, viele Stimmen, die sagen, dass die Medien hier tatsächlich die Hauptschuld tragen. So, die Saudis möchten ja immer noch nicht wirklich mit Joe Biden sprechen und hier wird angedeutet, dass der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman immer noch auf die Rückkehr von Donald Trump wartet und ja, damit ist er mit Sicherheit am internationalen Parkett nicht der Einzige. Zurück nach Florida. Floridas Gouverneur attackiert Disney. Streit um Don't Say Gay, also Sag nicht schwul Gesetz. In Florida ist das Thema sexuelle Identität in Grundschulen seit kurzem Tabu. Dagegen hatte auch Disney-Mitarbeiter protestiert. Nun droht der Gouverneur dem Vergnügungspark in Orlando mit Konsequenzen, haben wir in der letzten Sendung schon gesehen. Und ja, um was geht es? Disney-Skandale, Frühsexualisierung, Pädophilie. Warum verschweigt der Mainstream wichtige Fakten? Ja, der gute alte Mainstream. Wenn er was kann, dann das. Ja, geheime Geschlechtsumwandlungsklos oder Toiletten, wo junge Kinder, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, dass oder ihr Geschlecht ohne ihre Eltern umwandeln können. Diese Klos, diese Toiletten, erscheinen nun in Schulen im ganzen Land, also in ganz Vereinigten Staaten, in der böse Zungen behaupten auch hier, dass hier eine gewisse Agenda dahinter liegt. Und ja, hier ein Artikel zur Bedeutung für den Einzelnen solcher ja, Geschlechtsumwandlungen, hier heißt es Transgender-Behandlung bei Kindern schafft lebenslange Patienten. Und war denn nicht was ein Ausspruch der Pharmaindustrie? Helfen weder Tote noch Gesunde. Der Mensch muss krank sein. Ja, und wenn man hier natürlich in solch frühen Jahren ansetzt, dann kann man sich hier auch einen gewissen Erfolg für die Pharmaindustrie natürlich ausrechnen. So, ein Politiker in North Dakota tritt zurück. Hier geht es um Kinderpornografie. Wie so oft, wir sehen es immer wieder. Aber auch, das ist auch ein Thema, das natürlich auch in Deutschland ja immer mehr an die Oberfläche kommt. Als es anfing, war der Unionspolitiker Mitte 40, sie wohl erst 13. Ja, abgründige Beziehung heißt es hier, nicht nur bei den Grünen. In Großbritannien gibt es über 50 Minister, die sich nun wegen sexuellen Missbrauchs anklagen lassen müssen. MeToo-Skandal in den Niederlanden, mutmaßlich sexuelle Übergriffe bei Voice of Holland, Staatsanwaltschaft ermittelt. Also dieses Thema sehr präsent in diesen Tagen. Auch ja die Linken, die nun komplett ihren neuen Vorstand wählen müssen. Etwas, was uns ein bisschen tiefer in den Kaninchenbau führt, sei es Hollywood, sei es, ja, ihr wisst, was da noch an Rattenschwanz dahinter herkommt, ist der Prozess rund um Johnny Depp und seine Ex-Frau Amber Heard. Dann gibt es ein Blutbad. Ich möchte da nicht großartig drauf eingehen. Wen es interessiert, kann sich diesen Prozess anschauen. Der eine oder andere vermutet, dass ja auch hier mal wieder gewisse Ablenkungen stattfinden, weil ja die Menschen natürlich den Gossip lieben. Allerdings wird hier auch durchaus schon das eine oder andere angedeutet, was ja eventuell in kurzer Zeit der Öffentlichkeit präsentiert werden wird. Und ja, zurück nach Delaware. War man noch nicht, aber ja, die Heimat von Joe Biden. Und hier ist es ein Beamter einer Vorschule in Delaware, einer elitären Vorschule in Delaware, wurde nun angeklagt. Auch hier geht es um Kinderpornografie. Ja, das bringt uns jetzt zum Thema Joe Biden. Zuvor noch ein ganz interessanter Artikel. Das Gemälde Washington überfährt den Delaware oder überquert den Delaware, das für seit mehreren Jahrzehnten im Weißen Haus gehangen ist, könnte nun für 20 Millionen US-Dollar verkauft werden. Und ja, dieses Gemälde haben wir immer wieder gesehen in den letzten Jahren, und der eine oder andere schreibt ihm durchaus eine gewisse Bedeutung zu. So, jetzt kommen wir tatsächlich zu Delaware und den Bidens. Und auch hier kommt mehr und mehr heraus. Jeden Tag ein neuer Skandal. Joe Biden hat sich mit den Geschäftspartnern von Hunter Biden im Weißen Haus getroffen. Also auch hier der Vorwurf einer gewissen Korruption im Raum. Und auch Obama steckt da wohl mit drin. Hunter Bidens Geschäftspartner haben das Weiße Haus und Obama 19 Mal besucht. Und das, obwohl Joe Biden gesagt hat, dass er nie etwas mit den Geschäften von Hunter zu tun gehabt hat. Also Korruption, Lügen und so weiter. Und das ist ja wohl noch das Harmloseste, was es über ja dieses Vater- und Sohn-Gespann zu sagen gibt. Und ja, auch ein Hunter ist gealtert. Da wird er langsam kahl, so scheint es. Und ja, auch hier der nächste Brüller, anders kann man das gar nicht benennen. WikiLeaks hat den Eintrag für die Investmentfirma von Hunter Biden, Rosamund Seneca Partners, gelöscht. Ist man da eventuell auch etwas befangen? Nicht bei WikiLeaks natürlich, Entschuldigung, sondern bei Wikipedia. Ja, diese zwei wohl konträr zu betrachten. Wikipedia. So, ja, damit begeben wir uns jetzt in die Ukraine und schauen uns den Krieg, den sogenannten Krieg mit Russland an. Sie gießen Öl ins Feuer. Der Kreml verurteilt den Besuch des amerikanischen Außenministers Blinken in der Ukraine und die Lieferung der Vereinigten Staaten oder Waffenlieferung der Vereinigten Staaten an die Ukraine. Also man möchte, dass dieser Krieg wohl noch etwas weitergeht. Und ja, wo wir gerade beim Thema Öl ins Feuer sind, Flammeninferno in Öldepot, drittes Feuer in wenigen Tagen, mysteriöse Brandserie in Russland. Man fragt sich hier, ob es sich um Attacken der ukrainischen Armee handelt. Und eventuell haben diese Feuer durchaus eine größere Auswirkung auch auf Westeuropa. Russlands einzige Pipeline in die EU steht in Flammen, heißt es hier. Deutschland, Österreich und Ungarn stehen einer Krise bevor. Ja, ganz frische Meldung von gestern. Werden sehen, wie sich das tatsächlich auswirken wird. So, Putin sieht die russische Wirtschaft stabilisiert. Alles halb so schlimm gewesen, mag der ein oder andere hier vielleicht sagen. Und hier heißt es, die Europäische Kommission sagt es, die EU und die Firmen innerhalb der EU nun doch ihr Gas in Rubel zahlen dürfen. Ja, wunderschön. Hat sich mal wieder durchgesetzt in Brüssel. So, wir bleiben bei gewissen Fragen rund um russisches Öl. Aktivisten von Greenpeace blockieren nun einen russischen Tanker, der sich nach Norwegen aufgemacht hat. Also, ja, Greenpeace möchte auch ja in diesem Theaterstück weiterhin eine Rolle spielen. So, globales Rekordhoch heißt es hier. Nicht nur Russland rüstete 2021 massiv auf. Weltweite Militärausgaben übersteigen 2 Billionen Dollar. Alles während der tödlichsten Pandemie aller Zeiten. Ja, wir wissen, für was hier weiterhin Geld da ist und für was nicht. So, Putin macht Besitzansprüche in Jerusalem geltend. Da könnte man natürlich auch anfangen, tief zu graben, bis hin zum roten Kalb und so weiter. Aber ja, wer das möchte, soll es gerne tun. Und wir haben immer wieder gesehen, dass die Israelis durchaus eine gewisse unterstützende Tätigkeit in der Ukraine ausgeführt haben jetzt letzten Monate. Und hier heißt es, Israelis, die in der Ukraine kämpfen, danken Israel und den Juden für ihre Unterstützung. Ja, auch das lasse ich einfach mal so stehen. Der Westen hat vielleicht soeben der G20 den Todesstoß versetzt. Meine Rede, viele, viele Organisationen des 20. Jahrhunderts werden sich langsam verabschieden. Und da gehört die G20 natürlich auch dazu. Wie auch die NATO. Und da versucht man nun auch auf Teufel komm raus den Bogen zu überspannen. Finnland und Schweden werden im Mai einen oder den NATO-Beitritt beginnen. Das Berichte von lokalen Medienberichten. Hier haben wir die zwei Damen aus Skandinavien. So, ein Blick nach Mariupol, wo ja einige Stimmen davon ausgehen, dass die Belagerung nun ja ihrem Ende entgegengeht. Neue Bombenattacken auf die letzte Bastion, Stahlwerk in Mariupol unter Beschuss ukrainischer Staaten, Gegenangriff heißt es hier. Dieses Stahlwerk sollte ja ausgehungert, ausgeräuchert werden. Man hat sich wohl nun dazu entschieden, das Ganze doch etwas zu beschleunigen. Man öffnet einen Fluchtkorridor. Azov-Regiment präsentiert Zivilisten im Bunker von Azov-Stahl. Und ja, das wohl einer der letzten medialen Versuche hier. Die Gefangenen, Kinder und Frauen, die wir hier sehen, zu instrumentalisieren, wenn hier das Azov-Bataillon sich hinter Kindern und Frauen versteckt und ja, der Westen trotzdem Putin die Schuld gibt, dann sehen wir, in was für einer medialen Umgebung dieser Krieg inszeniert wurde. Der tschetschenische Warlord und seine Kräfte haben nun in Mariupol den Sieg erklärt und uns rufen Allahu Akbar. Auch das ein Hinweis, dass ja diese Belagerung von Mariupol langsam dem Ende entgegengeht. Wir haben immer wieder gehört, dass dieser Fluchtkorridor eben von ukrainischer Seite nicht möglich gemacht wird und hoffen hier natürlich auch, dass das Ganze auch für die ja, Schutzschilder, die menschlichen Schutzschilder, positiv ausgeht. Ja, nichtsdestotrotz wird man sich im Westen mehr und mehr klar, dass die Russen wohl den Krieg gewinnen werden. Hier heißt es, die unangenehme Wahrheit steht bevor. Putin könnte in der Ukraine gewinnen. Ja, das Resultat wäre eine Katastrophe. Auch hier muss man sich natürlich überlegen, wie man die letzten 2 Monate hier berichtet hat. Und wenn hier doch die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnt, hat es eventuell auch Konsequenzen für den ein oder anderen Journalisten. Und ja, wo wir beim Thema sind, zum Terror übergegangen heißt es hier, Putin wirft Westen Mordpläne gegen Journalisten vor. Ja, und da haben wir schon in den letzten Sendungen das ein oder andere Mal schon was gesehen. Hier ein Artikel vom Antispiegel. In der Ukraine, Journalisten werden erschossen oder verschwinden. Die Opposition wurde verboten. Im Westen werden die Vorgänge in der Ukraine als Kampf der Demokratie gegen das Böse dargestellt. Dabei wird verschwiegen, was in der Ukraine tatsächlich vor sich geht. Ja, und da sehen wir immer wieder Bilder, die erschüttern. Und ich habe das die letzten Monate, wie gesagt, immer wieder mittransportiert, wer hier tatsächlich für die Gräueltaten verantwortlich ist. Beispiel hier natürlich Obduktionen zu Butscha. Kein Massaker, keine Russen. Ja, nun wurden also einige der Toten von Butscha obduziert. Aber das Ergebnis passt nicht zu der dramatischen Erzählung, die daraus gemacht wurde. Und schon gar nicht zu den massiven Vorwürfen gegen die russische Armee. Kein Problem, man ignoriert tapfer aller Widersprüche. Und ja, das ist natürlich eine Meldung, die aus Russland kommt. Im Westen sieht man das natürlich ganz anders. Massaker in Butscha, aktueller Artikel von der Bild. Putins Artillerie tötete Zivilisten mit Metallpfeilen. Ja, wie gesagt, man muss sich bis zum Schluss so drehen, wie man es braucht. Und erneut ein Artikel vom Antispiegel. Russisches Verteidigungsministerium, USA planen False Flag Operation mit Massenvernichtungswaffen. Ja, man darf nicht vergessen, dass für die USA und die Elite in den USA und auch die amerikanische Führung natürlich einiges auf dem Spiel steht. Es gab ja da gewisse Verbindungen zu Biowaffenlaboratorien in der Ukraine, an denen eventuell sogar ein Coronaviren geforscht wurde. Und natürlich ist man nicht daran interessiert, dass diese Forschung und die Beweise darüber alle in russische Hände fallen, wenn es nicht schon lange passiert ist. Und daher ist davon auszugehen, dass man diesen Kampf natürlich bis zum letzten geht. Und ja, wir werden sehen, ob es tatsächlich zu einem Angriff mit Massenvernichtungswaffen kommen wird. Und ja, damit wohl auch zum Dritten Weltkrieg, den alle hier herbeizureden und schreiben versuchen. Droht der Dritte Weltkrieg, wenn wir schwere Waffen liefern? Und ja, das sehen wir schon. Olaf Scholz, der mehr und mehr unter Druck gerät, das kann man gar nicht anders sagen. Kommen wir gleich drauf sprechen. Die USA haben eingeladen und ja, auch wunderbar, dass man da wieder sehen kann, dass es Orte in Deutschland gibt, die ja nicht zur Bundesrepublik gehören. So scheint es zumindest. Auch hier kann man ein bisschen tiefer graben. Natürlich, USA laden zum Waffengipfel nach Rammstein. Ja, das Zentrum für amerikanische Operationen, ob es jetzt im Irak war, Afghanistan, Syrien, wo auch immer, wahrscheinlich auch für die Ukraine, liegt in Deutschland. Und das ist natürlich von deutscher Sicht aus betrachtet ein gewisses Risiko, weil wenn hier von Russland ein Angriff gegen die Amerikaner gestartet werden sollte, dann wäre Rammstein wohl eins der ersten Ziele. Aber ja, was weiß ich schon. So, Kiew stärken, Moskau schwächen. Darum geht es den USA beim Rammstein-Gipfel. Ja, der große Kriegsgipfel, der heute gestartet ist. So, das hat man schon, weltweite Militärausgaben auf historischem Rekordniveau. Und ja, der FDP-Chef Lindner hat sich aus den USA gemeldet. Es gab einen Parteitag der FDP und ja, Zitat, Lindner muss wieder ins Bett. Sie werden vorgeführt. Und Lindner hat sich hier geäußert, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Wir haben es immer wieder gesehen, fällt die Ukraine, fällt die ganze westliche Welt. Und ja, wir wissen ganz genau, was mit der westlichen Welt gemeint ist. So, Moskau weist 40 deutsche Diplomaten aus wegen unfreundlicher Politik. Und auch 29 weitere amerikanische Journalisten kommen auf die Sanktionsliste der Russen. Unter anderem auch Journalisten bei der CNN und ABC. Zurück zu Scholz. Passivität ist unverantwortlich. Internationale Kritik an Scholz wegen der Ukraine-Hilfe wächst. Herr Scholz traut sich ja nicht, die Waffen zu liefern. Er kennt die Konsequenzen, denke ich. Und ja, hier die Frage, würden Panzer einen kalten Frieden gefährden, die unerklärten Rätsel des Olaf Scholz? Man fragt sich, wie es sein kann, dass sich diese Marionetten hier weiterhin noch an der Macht halten, an der vermeintlichen Macht, ob es Scholz ist, ob es Lauterbach ist, ein anderes Thema. Aber ich denke, eventuell, da dürfen sie hier ihre Suppe ganz alleine auslöffeln. Die CDU hat es sehr viel geschickter gemacht. Man hat sich hier, wenn es um die Corona-Krise ging, zurückgezogen. Wer ist schon Jens Spahn? Und ja, wenn es um den Krieg geht, dann hält man sich auch fein raus, um am Ende des Tages vielleicht wieder als die Guten dazustehen. Kennen wir ja auch dieses Verhalten. Und ja, der deutsche Wähler ist ja recht vergesslich. Auch das wissen wir. So, Daniele Ganser warnt, mit Waffenlieferungen hat Deutschland sich zur Kriegspartei gemacht. Ein Thema, das uns seit Beginn dieses Ukraine-Krieges begleitet. Ob es hier Konsequenzen geben wird, schauen wir mal. So, die größte Waffe, die Russland hat, ist Angstmacherei. Ja, auch das eine Aussage, die vorm Spiegel getroffen wurde. Die Angst ist gerade in Deutschland etwas, was ja seit Beginn der Bundesrepublik und wahrscheinlich darüber hinaus ein Werkzeug war, hier den Deutschen klein und gefügig zu halten. Und das, also diese Angst, den Russen, Angstmacherei den Russen vorzuwerfen, ja, typisch. Nicht umsonst gibt es im Englischen oder im Amerikanischen Ausdruck German Angst. Ja, wer hat's erfunden? So, nochmal zu Scholz. Verleumderische Darstellungen. Kanzler Scholz will SPD-Russland-Politik nicht aufarbeiten. Ja, da gibt es mit Sicherheit nichts zu finden. Später haben wir noch eine Meldung dabei, dass auch Karl Lauterbach die Corona-Zeit nicht aufarbeiten will. Wie gesagt, was interessiert mich? Der Dreck, den ich gestern erzählt habe, beziehungsweise ich kann mich nicht erinnern. Ja, ich schulze jetzt. So, Putins Krieg führt Olaf Scholz geradewegs in den Kanzlercrash. Also wir dürfen uns darauf freuen und wir sind ganz erwartungsvoll, wie lange dieses Schauspiel rund um die deutsche sogenannte Bundesregierung noch geht. Und ja, ein SPD-Kanzler, der in diesen Tagen nicht allzu beliebt ist, auch nicht in der eigenen Partei, oder ein Altkanzler besser gesagt, ist Gerhard Schröder. Er verteidigt Putin. Wie kann man das in diesen Tagen machen? Er ist daran interessiert, den Krieg zu beenden. Und ja, der Mainstream versteht diesen Krieg natürlich als den russischen Angriffskrieg, der hier seit 2 Monaten läuft. Wer ein bisschen tiefer geblickt hat, und eventuell gehört da sogar ein Gerhard Schröder dazu, der weiß, dass hier ein 8 Jahre dauernder Krieg beendet wird. Und der wurde nicht von den Russen begonnen. Und ja, soll uns alles nicht stören. Schröder ist Putin-Freund und damit ebenfalls böse. Bei russischem Gasstopp würde ich zurücktreten, heißt es hier. Wenn der russische Präsident Wladimir Putin Deutschland der EU das Gas abdreht, will er auch seinen Posten in Russland, also Schröder will auch dann seinen Posten in Russland kündigen. Ich denke nicht, dass das passieren wird. So, da gab es jetzt natürlich eine Riesendiskussion aus der Partei, aus dem Sinn, lass Schröder in der SPD. Die SPD will ihren Ex-Kanzler rauswerfen, aber das macht nichts Vergangenes ungeschehen und nichts Künftiges besser. Ja, die Partei sollte es einfach lassen. Ich denke auch hier befindet man sich inzwischen in einem gewissen Auflösungsprozess. SPD-Chefin Saskia Esken über Gerhard Schröder: Wir sollten aufhören, ihn als Altkanzler wahrzunehmen. Kann man alles so stehen lassen. Und hier nochmal zu Schröder. 14 Anträge für Parteiausschlussverfahren gegen Schröder eingegangen. Ja, alter weißer Mann passt nicht mehr ins Weltbild, also raus mit ihm. Auch finanziell soll es ihm an den Kragen gehen. Haushaltsausschuss erwägt offenbar Kürzungen bei Gerhard Schröders Bundestagsbüro. Und ja, so zeigt sich die Qualität dieser Tage. Bleiben wir ein bisschen bei den Politikern. Vizekanzler Robert Habeck muss sich in Bielefeld schwerer Vorwürfe erwehren. Sie werden nicht mehr über die Straße gehen können. So hieß es doch, glaube ich. Und ja, derweil ist die grüne Kollegin Baerbock die beliebteste Ministerin, eine exklusive Umfrage von der Bild. Ja, eine riesen Clownshow, die uns da weiterhin präsentiert wird. Und ja, ich verstehe schon, dass Baerbock hier die beliebteste Ministerin ist. Die Konkurrenz ist ja tatsächlich in diesen Tagen nicht allzu groß. So, Boris Palmer lässt die Mitgliedschaft bei den Grünen ruhen. Und ja, das habe ich schon angedeutet. Linke wählt im Juni den gesamten Parteivorstand neu. Affäre um Sexismusvorwürfe. Ja, sie zerlegen sich. Wunderbar. So, Verdacht der Vorteilnahme. Polizei durchsucht Büro von Oberbürgermeister Feldmann in Frankfurt. Frankfurt ja nicht irgendeine Stadt, habe ich schon des Öfteren mal angedeutet. Da war doch auch was mal in der amerikanischen Wahlnacht 2020 und gewissen Surfern in Frankfurt. Ich kann mich dunkel erinnern. So, Faeser empört über Judenhass auf Demo in Berlin. Was ist da passiert? Erneut sind pro-palästinensische Gegner Israels in Berlin auf die Straße gegangen und auch mit offen geäußerten Judenhass und Angriffen auf Journalisten. Tja, wie konnte das nur passieren? Antisemitische Demos in Berlin und Hannover. Wieder offener Judenhass auf Deutschlands Straßen. Ja, das beste Deutschland aller Zeiten weiterhin, wo Altbewährtes sich immer wieder durchsetzt. Aber natürlich alles mit Ironie zu verstehen. Eine Entwicklung, die sich spätestens 2015 ganz klar angekündigt hat, wird jetzt ganz schockiert vom Mainstream aufgenommen. Und man fragt sich die durchaus berechtigte Frage, wie konnten wir das übersehen? So, auch die Gerichte wissen nicht ganz, welche Minderheit sie jetzt da bevorzugen soll, mal ganz frei betrachtet. Judenhasser kommt das zweite Mal mit einer Verwarnung davon. Der Name Musab A.A., ein 25-Jähriger, ich denke, wenn der Vorname hier Michael geheißen hätte, wäre auch das Strafmaß wohl etwas anders ausgefallen. Und ja, hier heißt es nun Klartext von Ampelpolitiker Kuhle. Wir brauchen einen unverstellten Blick auf Judenhass von Muslimen. Ja, viel Spaß wünsche ich da. Wie gesagt, bei mir ist da ein gewisser Sarkasmus hochgekommen, da auch hier Themen behandelt werden, die von langer, langer Hand ganz klar zu sehen waren. So, der Deutsche zieht seine Konsequenzen und hier heißt es, immer mehr Deutsche ziehen nach Südamerika, vor allem nach Paraguay, um den muslimischen Migranten zu Hause zu entfliehen. Eine Meldung der BBC, die hier von Breitbart weitergegeben wird. Auch hier gibt es natürlich nichts zu sehen. Hat nichts mit einem Bevölkerungsaustausch natürlich zu tun. So, ein Blick nach Karlsruhe bzw. Bayern. Bayerisches Verfassungsschutzgesetz ist teilweise verfassungswidrig. Die weitreichenden Befugnisse des Bayerischen Verfassungsschutzes verstoßen teilweise gegen Grundrechte. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat heute etliche Vorschriften im Verfassungsschutzgesetz des Freistaates beanstandet, das 2016 auf Bestreben der CSU grundlegend überarbeitet worden war. Hier nochmal verstößt Verfassungsschutz gegen Grundrechte. Auch das eine wunderbare Meldung. Welche Verfassung, fragt hier der ein oder andere weiter. So, und nun zur beliebten Serie Lauterbach glaubt. Fast doppelt so viele Corona-Tote wie bisher gedacht. Ja, da könnte man mal tatsächlich beginnen, die Opfer der Maßnahmen mitzuzählen und schauen wir mal, wie viele Corona-Tote hier tatsächlich gezählt werden müssen. Ich denke, die Opfer, psychisch wie physisch, sind weitaus mehr, als sich hier der Mainstream weiter vorstellen möchte. Denn auch hier hat man ja ganz willfährig mitgemacht. So, Lauterbach soll Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen verzögert haben. Wer hätte es geglaubt? Er hat offenbar die Veröffentlichung von Daten verzögert und verhindert, die seinen Thesen widersprechen. Eine Politik, die tief in die Rechte ihrer Bürger eingriff, würde dadurch der Kritik und Kontrolle entzogen. Alles ganz normal, auch hier beste Demokratie aller Zeiten. Ja, hier nochmal, Lauterbach behindert offenbar Evaluierung der Corona-Maßnahmen. Auch hier muss man sich natürlich die Frage stellen, wie lange hält sich dieser Mann noch im Amt? Aber ich bin nicht für einen Rücktritt. Ich sehe da andere Dinge auf ihn zukommen. Auch die Modernisierung des Robert-Koch-Instituts wird durch Lauterbach blockiert. Da ist man sich anscheinend auch nicht mehr allzu einig. Und ja, Lauterbach bekannt, die Maskenpflicht kommt zurück. Ja, Schauen wir mal. Wie gesagt, jetzt ist erstmal Sommer. Mal schauen, was im Herbst auf uns zukommen wird. So, falsche Maskenatteste, Haft und Freispruch gefordert. Ein Arzt aus Niederbayern soll zu Beginn der Corona-Pandemie falsche Atteste ausgestellt haben, die Patienten aus angeblich medizinischen Gründen von der Maskenpflicht befreien. Ja, ihm droht nun Haft und ein dreijähriges Berufsverbot. Ich weise auf all die Ärzte hin, die hier ja willfährig, wie schon angesprochen, mitgemacht haben und ja deren Prozesse noch nicht stattfinden. Ich denke, auch hier wird es unglaublich viele Klagen geben, wenn hier gewisse Dinge mal tatsächlich, ja vor allem bei den Geimpften und Geboosterten angekommen sind. Gebauer lässt mitteilen, Eltern sind für den Corona-Schutz ihrer Kinder verantwortlich. Ganz was Neues. und hier heißt es, Hammerstudie, 90% der Corona-positiven Kinder nicht deswegen ins Spital. Eine Studie an einer Londoner Klinik. Auch das ja für die wenigsten meiner Zuseher wahrscheinlich überraschend. Unangekündigte Kontrollen, Arbeitgeber müssen Impfdaten löschen. Und ja, es geht weiter um die Offenlegung der absoluten, ja, des absoluten Kontrollverlustes, wenn es um die Impfstoffe ging. BioNTech meldet Zweifel an Sicherheit der Impfung, fürchtet Schadenersatz und Langzeitfolgen. Ja, auch hier kommt eventuell die ein oder andere Klage zutage. Booster sinnvoll, wird er gefragt. Studie zur Impfung zeigt Schutz nach 3 Monaten signifikant schwächer. Alles Dinge, die wir jetzt im Mainstream lesen dürfen, die ja im alternativen Bereich seit ja über einem Jahr, weit über einem Jahr besprochen werden. Ja, Corona ebbt ja ab. Man widmet sich anderen Krankheiten. BioNTech vor Krebsdurchbruch könnten in 2 Jahren erste Produkte haben. Ja, auch hier geht es um die mRNA-Technologie. Impfstoffe werden zu Risikofaktoren. Finanzvorstände von Pfizer und Moderna treten zurück. Es geht tatsächlich los. US-Datenbank zeigt, Entzündungen des Herzens im Jahr 2021 extrem gestiegen. Hat natürlich nichts mit irgendetwas zu tun. Hier heißt es, Geimpfte haben ein 15 Mal höheres Risiko, hier eine Herzentzündung zu entwickeln, die eine Krankenhauseinweisung notwendig machen würde. Auch das als Ergebnis einer Studie. Todesfälle bei Studien von Moderna für Booster-Zulassung. Ja. Was soll man sagen? Man geht über Leichen und das tatsächlich sprichwörtlich. Johnson & Johnson ruft Impfstoffcharge zurück. Ehemalige WHO-Mitarbeiterin Astrid Struckelberger. Pandemie der Lügen. Ja, so könnte man diesen ganzen Corona-Wahnsinn der letzten 2 Jahre natürlich auch bezeichnen. So, und ja, es wird immer wieder über die Isolierung von Viren gesprochen. Und hier heißt es, ein wissenschaftlicher Schock. Es gibt keine einzige Aufzeichnung eines isolierten Virus in der Covid-19-Pandemie. Ja, ist Virologie eigentlich Quacksalberei? Ja, auch diese Frage stellt sich in diesen Tagen mit Sicherheit der ein oder andere. Und ja, den heutigen Corona-Positiven. McConville, der Top-General der US-Army, ist positiv auf Covid-19 getestet worden. So, bleiben wir in Amerika. Die CDC hat nun einen nationalen Alarm ausgerufen. Hier geht es um mysteriöse Hepatitis-Fälle bei Kindern. Tja, auch das natürlich nichts mit irgendetwas zu tun. Dann gibt es, ja gerade auf Telegram, immer wieder in den letzten Tagen und Wochen gewisse Befürchtungen über ja so kleine Mücken, kleine Moskitos. Mücken spritzen Impfstoffe. Also hier genetisch veränderte Insekten. Ein Artikel aus dem Jahr 2010. Und ja, da wird momentan durchaus ja vermutet, dass etwas derartiges wieder kommen könnte. Haben wir schon gesehen, in Florida und Kalifornien wurden bereits Millionen von genetisch veränderten Moskitos ausgelassen, um ja hier ein Testfeld zu kreieren. Natürlich die nächste Horrorvorstellung, die hier den ein oder anderen Angst und Schrecken versetzt. ist nicht notwendig, wie gesagt. Es gibt nur eine Gruppe, die in diesen Tagen ängstlich sein sollte. Und ja, sogar die deutsche Bundesregierung möchte da neue Ansätze entwickeln, hier die Infektionskrankheit Malaria zu entwickeln. Da gab es gestern eine Podiumsdiskussion. Und auch hier sehen wir ja diese kleinen Mücken. Egal wie groß die Sauerei ist, die Deutschen, sie machen mit. Sehen wir, immer wieder. So, dann nochmal kurz zu Corona, ein Blick nach China. Ja, es ist chinesische Aktien, der Yuan und Commodities stürzen, während Covid das Land in den dunkelsten Moment seit Jahrzehnten stürzt. Nach Shanghai ist nun auch Peking von einem Lockdown bedroht. Peking vor Lockdown, Shanghai stellt Zäune auf. Seit Wochen gelten für Anwohner der chinesischen Millionenstadt Shanghai strikte Ausgangssperren. Auch in Peking steigen die Corona-Fallzahlen. Die Einwohner wappnen sich mit Hamsterkäufen. Hier vermutet der ein oder andere natürlich, dass es um ganz andere Dinge geht, nämlich um gewisse Säuberungsaktionen und gewisse innerchinesische Konfliktherde, sage ich mal einfach mal. Und Peking und Shanghai ja durchaus unterschiedlich mit unterschiedlichen parteilichen und politischen Ansichten. Und ja, der eine oder andere vermutet hier tatsächlich einen stillen Krieg der Unterwelt sozusagen in China. Aber ja, von unserer Warte aus gesehen, das ist alles natürlich sehr, sehr schwer einzuschätzen. So, zurück zu den gesundheitlichen Folgen. 2/3 klagen über gesundheitliche Folgen wegen Pandemie-Maßnahmen. Ja, also nicht wegen Corona, nicht wegen den Impfungen, sondern einzig und allein wegen Masken, wegen Quarantäne, wegen der psychischen Belastung, die hier vor allem bei jungen Menschen aufgetreten ist. Und ja, diese gesundheitlichen Folgen der Pandemie-Maßnahmen werden uns eventuell noch Jahrzehnte begleiten, leider. Und ja, immer wieder die plötzlich und unerwartet Verstorbenen. Tragischer Todesfall bei Fußballspiel im Saarland. Saarbrückener Fußballer stirbt nach Zusammenbruch auf Platz. Diese Meldungen bekommen wir weltweit. Eine Sportlerin der University of Wisconsin stirbt im Alter von 21 Jahren. Der vollständig geimpfte und geboosterte Gouverneurskandidat von Texas, Beto O'Rourke, sagt, dass er Covid hat. Okay, haben wir noch einen zweiten, er nicht verstorben natürlich. Und ja, hier ist es, der Herner CDU-Politiker Frank Heu ist verstorben. Und ja, auch hier heißt es, plötzlich und unerwartet. Alles ganz normal in Deutschland im Jahr 2022. Ihre Schule zwang sie zur Impfung. 4 Tage später war die 11-jährige Isabella tot. Ein Blick nach Brasilien. Und ja, diese Meldungen sind natürlich immer wieder tragisch, gerade wenn es um die Kinder geht. Wir erinnern uns an Swissair, die ungeimpftes Flugpersonal vor Monaten ausgestellt haben und nun eine ja fast schon ironische Meldung, eine ironische Wendung, die das Ganze bringt. Zu wenig Personal. Swiss sagt hunderte Flüge im Sommer ab. Ja, eventuell hat man da eventuell doch auf das falsche Pferd gesetzt bei Swiss. Aber es gibt auch noch andere Airlines. Von der Schweiz nach Vorarlberg, alle Intensivpatienten voll immunisiert. Tja, wie kann das sein? Und ja, dass diese ganze Schmu, dieses Verbrechen mehr und mehr behandelt werden muss, auch öffentlich, das war mir immer klar und das kommt jetzt tatsächlich auch in Mainstream-Medien. Und hier heißt es, Impfnebenwirkungen, was Sie tun können, wenn Ihr Arzt Sie nicht ernst nimmt. Wie viele Menschen werden von Ärzten in diesen Tagen wieder nach Hause geschickt? Niemand glaubt mir, eine Aussage, die vielen, vielen wohl momentan ja auf der Seele liegt. Und ja, hier aktuelle Zahlen vom Robert-Koch-Institut. Und wir haben hier unten den Anteil Geimpfter insgesamt mit Auffrischimpfung. Und diese Zahlen sprechen eigentlich eine recht deutliche Sprache. Wir haben ja 289 Verstorbene und 76,6% davon zumindest einmal geimpft. Muss aber nichts bedeuten, natürlich. Wäre eine Verschwörungstheorie, wenn man sich jetzt darüber Gedanken macht. Die Welt ist doch wieder in Ordnung. Münchner Frühlingsfest. Jetzt feiert auch Team Vorsicht. Auf der Theresienwiese scheint Corona vorbei zu sein. Ja. Hier fällt mir nichts ein. Hauptsache, sie können wieder saufen. Ja. Sag nichts. So. Hier noch eine Meldung zu den Tests per Massenmanipulation zum Leibeigenen. Die Tests sind das Verbrechen. Die Hauptdiskussion dreht sich ja um die Impfungen. Aber was wäre passiert, hätten wir keine Masken und keine Tests gehabt? Dann hätten wir auch keine Pandemie gehabt. Die Tests bringen die Zahlen bringen die Pandemie. Ja, und was ein Test tatsächlich beweist, das wissen wir auch nämlich genau gar nichts, wenn es um Corona geht. So, und dann hier tatsächlich eine Aussage des ehemaligen ZDF-Moderators Peter Hane. Eine TV-Größe fordert, heißt es hier, Corona-Kritiker müssen rehabilitiert werden. Tja, schauen wir mal, ob das so passieren wird. So, und damit noch das letzte große Thema in den letzten Tagen, natürlich die Wahl in Frankreich. Verhasst im eigenen Land, wo die Wähler sich gegen Macron entscheiden. Und Macron hat mit 58% irgendwie gewonnen, heißt es. es gibt durchaus den ein oder anderen Zweifler, der das nicht ganz so glaubt. Wahlmaschinenfehlfunktion auch in Frankreich, heißt es hier in einem älteren Artikel, haben wir noch gesammelt. Noch hier heißt es, wie Frankreichs Oldschool-Wahlsystem funktioniert. Eventuell gibt es ja auch gewisse Manipulationsmöglichkeiten. Das ist natürlich eine Verschwörungstheorie. Ja, Emmanuel Macron gewinnt die Präsidentschaftswahl. Linksradikale Proteste in Paris. Ja, die Linksradikalen in Frankreich, die protestieren. Egal, was passiert. Ich denke, es wäre unter Le Pen nichts anderes gewesen. Macron siegt, die Probleme bleiben. Wie teuer wird Frankreichs Schuldenberg für uns? Ja. Hier das junge Paar sozusagen. Putin wünscht gute Gesundheit. Biden scheitert zunächst mit Glückwunschanruf. Hätte er gewundert, wenn bei Biden mal was funktioniert. Und ja, es gibt interessante Aussagen über Marie Le Pen. Gebe ich so weiter. Eventuell sollte, also nur im Konjunktiv, sollte hier ein Betrug stattgefunden haben, müssen natürlich beide mitspielen. Wir erinnern uns an Donald Trump, der niemals die Wahlniederlage, die vermeintliche, anerkannt hat, also niemals conceded hat. Und Le Pen macht es ziemlich schnell. Marie Le Pen gibt die Wahl auf, also stimmt einer Wahlniederlage zu. Und es gibt die ein oder andere Aussage, dass hier Marie Le Pen Teil des Spieles ist und nur dazu da ist, um einen Macron möglich zu machen. Ähnliches wird auch über ihren Vater gesagt. Wie gesagt, macht euch die eigenen Gedanken. Hier heißt es, Marie Le Pen siegt mehrheitlich von schwarzen bewohnten französischen Überseegebieten. Ja, und Macron gewinnt den zweiten Wahlgang. Aber auch hier gab es gewisse Dinge, die man sich anschauen könnte. Hier ein Twitter-Video zum Beispiel. Mein erster Tweet ist schon witzig. Als ich vor einem Jahr hier raus bin, ging es auch schon um Wahlbetrug. Ist nicht viel passiert und hier ein Video, das durch die sozialen Netzwerke ging. Und bei Journalistenwatch heißt es Wahlbetrug. 1,1 Millionen Stimmen für Le Pen verschwunden. Wir haben Bilder bekommen. Hier heißt es über 2 Millionen Stimmen für Marie Le Pen innerhalb von 60 Minuten verschwunden. Um 21.10 Uhr 13.899 Stimmen, um 22.45 Uhr 11.558 Stimmen. Oh nein, Entschuldigung, 13 Millionen Stimmen müsste es natürlich heißen, und um 22 Uhr waren es dann noch 11 Millionen Stimmen. Bilder aus dem französischen Fernsehen, auch hier darf man sich natürlich die Gedanken machen, und ich denke, es ist vor allem momentan am französischen Volke, sich hier die Frage zu stellen, ob ihr alles gepasst hat. Viele, viele haben sich da an die Wahl 2020 in den Vereinigten Staaten erinnert, gefühlt. Also, wo sind diese 14 Millionen hin? Am Schluss waren es nur noch 11. Aber was heißt das schon? Wie gesagt, frage ich, ist es eine Zeitbombe? Das schreibt die Presse zum Macron-Sieg, heißt es hier. Weder Macron noch Le Pen, die desillusionierten französischen Studenten, sind am Protestieren und ja, schreien, sperrt ihn ein. Ein Albtraum für Macron, während wütende Proteste in Paris schon Stunden vor der Wahl ausgebrochen sind. Und ja, hier ist es Straßenschlachten in Frankreich nach Macrons Wiederwahl. Also ich denke, viele Franzosen wären von Anfang an sowieso nicht mitgegangen. Und ja, wir werden sehen, was hier passieren wird und ob sich irgendwer für diese 3 Millionen verschwundenen Stimmen interessiert. Macron, Verbindungen in die Ukraine, Fragezeichen. Hat Macron französisches Militär im Stich gelassen, um in der Ukraine zu sterben, damit Macron hier eben seine Wahlkampagne retten kann? Ein Artikel lasse ich mal so stehen. Und es wird immer wieder gesprochen darüber, dass es gewisse Verbindungen zwischen Emmanuel Macron und den Rothschilds gibt. Hier heißt es, Emmanuel Macrons Jahre bei der Rothschild-Bank machen ihn zu einem einfachen Ziel bei einer Wahl. Und hier noch ein etwas älterer Artikel. Emmanuel Macron vom Rothschild zum Minister. Ja, hier gibt es nichts zu sehen. Von Rothschild zu Rockefeller. Hier heißt es die Rockefeller Foundation. Hat man auch mal wieder. Beziehungsweise deren Präsident startet einen Countdown, bis die Hölle oder bis sich die Hölle öffnet. Hier geht es um die globale Nahrungsmittelkrise, die meines Erachtens ja die nächste oder eine der nächsten Pandemien darstellen soll. Also, auf dieses Thema bin ich bereits eingegangen. Was passiert hier? Das FBI warnt vor Cyberattacken auf nahrungsmittelherstellende Betriebe. Und ja, über die Feuer, die da ausgebrochen sind in den Vereinigten Staaten, habe ich auch schon gesprochen. Die Nahrungsmittelkrise, ein wunderbares Beispiel dafür, dass es ja so scheint, dass hier einiges ja, hausgemacht ist. Hier heißt es, alle Südkunde stinksauer, also über übervolle Sonnenblumenöllager sieht. Ja, Kampf für unsere Zukunft. Was läuft hier eigentlich? Die Regale leer, die Lager voll. Der Deutsche wird weiterhin verarscht und ja, worauf wir alle sind, kinderfeindliche Propaganda im Warenkorb bei Aldi Nord. Ja, was soll man dazu tatsächlich sagen? Kinder zu haben ist hochgradig scheiße. Ich sag's immer wieder, dieses Problem, diese Diskussion wird sich in der nächsten Generation erledigt haben. Ja, das hier, auch ein Übergang, eine Transformation stattfinden soll, wenn es um die Nahrungsmittel geht. Das sehen wir auch immer wieder. 80% weniger Umweltfolgen. So sieht ökologisch optimierte Ernährung aus. Ja, wir haben ja Fleisch aus dem Labor oder die Insekten, die wir dann essen dürfen. Lasst euch nicht verarschen tatsächlich und verwechselt nicht die Liebe zur Natur mit dem, was uns hier als ökologisch verkauft werden soll. Mal wieder Russland und die Abhängigkeit von Putin. Wirtschaft warnt vor einer der größten Hungersnöte der Menschheitsgeschichte. Ja, das sind die Dinge, die man gerne hätte. Warnung vor russischen Cyberangriffen auf westliche Infrastruktur. Im Extremfall sollen auch Enteignungen möglich sein. Tja, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, sage ich immer wieder. Und ja, kommt jetzt die Homeoffice-Pflicht fürs Klima. Ja, die böse, böse Klimakrise. Viel, viel schlimmer als Corona natürlich. Jemand, der sich immer wieder fürs Klima eingesetzt hat, ist Barack Obama und er hat gepostet auf Twitter. Ja, wenn es um den Klimawandel geht, läuft uns die Zeit wirklich davon. Der Erdentag ist eine Erinnerung, dass wir unseren Teil erfüllen müssen und ja, versuchen, dass wir unseren Planeten schützen und erhalten für die zukünftigen Generationen. Und ja, da sehen wir schon Martha's Vineyard, das ist glaube ich in Maine, ein Anwesen, das sich die Obamas vor wenigen Jahren gekauft haben. Unter anderem oder auch eine Villa in Hawaii wurde gekauft und beide Anwesen liegen ja sehr knapp am Meer, sage ich mal. Und wenn man wirklich Angst hat, hier, dass der menschengemachte Klimawandel die Meeresspiegel steigen lässt, kaufe ich mir dann eine Villa direkt am Meer? Ich weiß es nicht. War aber auch ein US-Präsident, also, ja, eventuell entscheidet man da anders. So, und dann haben wir noch viel diskutierte Meldungen. Die 10 Tage Dunkelheit, die hier seit Jahren durchs Netz geistern. Experte sagt Blackout in Europa voraus. Das heißt, 10 Tage kein Supermarkt, kein Wasser und kein Internet. Wir werden sehen. Und ja, zum Schluss noch ein paar Meldungen. Ein ungewöhnliches Schauspiel am Berliner Nachthimmel, heißt es hier. In der Türkei wurde eine riesige unterirdische Stadt entdeckt. Auch das natürlich ein gewisses Thema. In der Antarktis sucht man nun Angestellte für ja, das entfernteste Postoffice der Welt. Man darf auch Pinguine zählen. Und ja, zum Schluss noch eine Meldung über die Aliens. Harvard-Forscher will Meteorit vom Meeresgrund holen. Ja, von Aliens geschickt, heißt es hier. Ja, soll es gewesen sein für heute. Unspektakuläre Sendung mal wieder. Ich hoffe, ihr lasst euch nicht allzu sehr von diesem ganzen Klimbim aus der Ruhe bringen. Ich hoffe, ihr verbindet nicht nur die Punkte, sondern euch auch mit euren Liebsten. Und ihr verbringt viel, viel Zeit draußen in der Natur, wie gesagt. Es ist die Zeit, um in den Garten zu gehen, zu gärtnern, Kräuter zu sammeln. Ich denke, die meisten von euch wissen, was ich da meine. Und ihr lasst euch von diesem Theaterstück, ich sag's immer wieder, nicht allzu sehr aus der Ruhe bringen. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Unterstützung, bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche allen eine gute Zeit und ja, bis bald. Macht es gut. Der Sunny ist draußen.